Der österreichischen Sozialdemokratie für die bedarfsorientierte Mindestsicherung als quasi Gegenentwurf, gegen dieses Grundgehalt, aber halt eben kritisch ausgezogen.
Mit einer Medienanalyse.
Genau.
Was die Sozialdemokratie so gesagt hat?
Im Prinzip.
Ganz genau, die Stellung dazu bezogen wird und wie es argumentiert und ausgedrückt wird und wie es vor allem in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und deswegen schauen wir uns die geschriebene Berichterstattung an, der Jahre 2000 bis heute.
Ja, sehr gut. Ja, das ist sehr interessant. Gut, und ihr habt welche feministische Kritik?
Ja, und wir sind auch nicht für uns.
Sondern er versucht was ganz Schwieriges eben auch so diese Mentalität, die verbunden sind, die Affekte, die Reflexion auf die Lebenssituation der Menschen mitzureflektieren. Das ist natürlich deshalb schwierig, weil welche Kriterien für die Richtigkeit, für Wahrheit, für Rechtheit haben sie da? Sie sind so leicht zu fassen. Nicht? Man sagt, das Leben wird unsicherer. Gegenüber den 60er Jahren, wie messe ich das? Eigentlich auf Messen oder so. Manche trauen sich da gar nicht drüber, der versucht das und kommt eben zu gewissen Schlussfolgerungen. Der Paolo Wiesmann ist eine ganz andere Ecke. Also er ist einer der italienischen Operalisten, der Postoperalisten inzwischen, kommt von Heidegger, von Marx, von Marx kommt der Stengel natürlich auch, also von Aristoteles, von Arendt, der hat einen ganz anderen Zugang, hat diesen Begriff der Multitude, der einfach Menge heißt, übersetzt, im Mittelpunkt und argumentiert, kommt dann, und das ist das Spannende, letztlich zu ähnlichen Schlussfolgerungen mit der Geistendung, ja, wo er ganz anders theoretisch argumentiert, eine ganz andere Herkunft hat, von der Theoriebildung her. Das ist spannend, nicht nur auch eher diese Unsicherheit, dieses in die Welt geworfenheit, das würde man schon wieder nur sagen, das können wir auch Hintergrund genau das, ja, kommt dann letztlich zu ähnlichen Ergebnissen. Das ist schon spannend, das wird ich irgendwann mal im Laufe des Semesters dann schon referieren. Ihr könnt es jetzt aber gerne auch nachlesen oder vorlesen. Insofern, also das Ganze ist noch dazu in Österreich übersetzt worden von Gerhard Braunen und Thorsten Eilene, die beide eigentlich recht gut, die dieses Buch übersetzt haben. Und der Vorteil ist, diese Grammatik der Multitud, dieses Büchlein, geht auf ein dreitägiges Seminar zurück. Und das gesprochene Wort ist im Text irgendwie noch präsent. Das ist sehr knapp, die Rede ist irgendwie noch anwesend im Text. Das macht ihn auch leicht zu lesen. Ja, es ist ein sehr schneller Text, das geht sofort dahin. Aber es ist sehr interessant, das ist spannend, dass sie ähnliche Schlussfolgerungen haben. Was einen natürlich auch nicht wundert, weil wenn man letztlich mit offenen Raum durch die Welt geht, kommt man natürlich immer hier hin. So, gut, das war nur so ein kleiner Hinweis, das werde ich irgendwann im Laufe des Semesters machen. Entschuldige, dass ich ein bisschen der Zeit knapp habe. Ja, vielleicht noch ein Wort, weil ich denke mal, also ich kenne es meine Grundherangehensweise an das Thema Thematik Grundeinkommen, das kann man nicht mehr in einem Satz wiederholen, ich denke, man kann eine Forderung nicht losgelöst vom gesellschaftlichen Transformationsprozessen verstehen, wobei das Sinn ist, diese Transformationsprozesse beim allgemeinen Gebäude mit allem, was dazugehört, auch diese Veränderung in den Aspekten, in den Werthaltungen, in der Lebenssituation zu verstehen. Und wenn ich das davon loskopple, wird das für mich ein sehr leerer Diskurs. So, jetzt aber. Dankeschön.
Ja, ich habe ein Referat gemacht zu der feministischen Kritik, genau gesagt zu feministischen Argumenten für und gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass letztes Mal auch schon eine feministische Perspektive besprochen wurde. Ich war leider krank. Deswegen weiß ich jetzt nicht, inwieweit mein Referat das Besprochene erweitert. Das wird sich dann zeigen in der Diskussion, denke ich. Ich habe mir überlegt, was ist der Ausgangspunkt bei der feministischen Diskussion um Grundeinkommen. Da habe ich festgestellt, dass eigentlich die Diskussion darauf fußt, dass zum gegebenen Zeitpunkt Frauen wirtschaftlich benachteiligt sind. Sie haben ein geringeres Einkommen als Männer. Warum ist das so? Es ist zumeist so, weil die Frauen den Großteil unbezahlter Arbeit wie Hausarbeit, Kinderarbeit und private Pflege übernehmen. Folglich arbeiten sie mehr in Teilzeit, weil sie sich verpflichteter fühlen, für die Familie Zeit zu haben und da zu sein, zu arbeiten, und sie haben mehr Erziehungsauszeiten. Dies führt zu geringeren Arbeitslosengeldern und Pensionen. Und man sieht halt, das Sozialsystem ist vollkommen auf Erwerbstätigkeit ausgerichtet. Zudem sieht man im Arbeitsmarkt eine horizontale und vertikale Segregation. Was bedeutet das? Horizontale Segregation, das heißt schlechte Entlohnung von Berufen, die einen hohen Frauenanteil haben. Man sieht das zum Beispiel, dass tendenziell Krankenschwestern weniger verdienen als Berufe wie in der Ölindustrie oder sowas, wo Techniker arbeiten, die einfach mehr verdienen. Eine vertikale Segregation ist, je höher die hierarchische Ebene im Unternehmen ist, desto geringer ist der Frauenanteil. In der Universität sieht man das ganz gut. Bei den Studierenden sind, glaube ich, die Frauen vorne und je höher die hierarchische Ebene, desto weniger wird der Frauenanteil. Frauen haben eben nicht nur ein geringeres Einkommen, sondern auch ein geringeres Einkommen. Leider gibt es da sehr wenig Statistiken oder fast keine Statistiken zu. Man kann es nur schätzen und ich mutmaße, dass die Vermögensunterschiede noch mal viel, viel größer sind als die Einkommensunterschiede. Somit ist das Armutsrisiko von Frauen höher als bei Männern, weil sie eben häufiger atypisch beschäftigt sind oder prekär. Atypisch heißt einfach, dass sie keinen Vollzeitjob haben, keinen normalen 9-to-5-Job, den man länger macht, mit dem man sich versorgen kann und so weiter. Und zudem sind Alleinerziehende oftmals Frauen und die haben auch ein höheres Armutsrisiko, weil Kinder halt auch irgendwie ein Faktor sind, der Kinder steigern in allgemeiner Gefahr, arm zu werden. Und Frauen sind eben oft finanziell abhängig vom Ehemann. Und die feministischen Ziele im sozioökonomischen Kontext wären also die Gleichstellung der Frau, Geschlechtergerechtigkeit, zudem die ideelle Aufwertung und die gerechtere Verteilung und Entlohnung unbezahlter Arbeit. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil unbezahlte Arbeit ideell schon hinter Erwerbsarbeit liegt. Zudem wäre Ziel die Senkung des Armutsrisikos von Frauen und die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, in der Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen geht es vor allem darum, inwieweit ist ein bedingungsloses Grundeinkommen gut oder fördert es diese Ziele, also die feministischen Ziele im sozialen Kontext. In der Diskussion gibt es eigentlich zwei Lager oder auch noch Menschen, die Frauen, die dazwischen sind, die sich da nicht so ganz sicher sind, aber die Kontraargumente sind die folgenden, so grob zusammengefasst. Ein bedingungsloses Grundeinkommen geht halt immer auch mit einer Gefahr des Abbaus des Sozialstaates einher, weil eben begrenzte Ressourcen da sind und es hohe Ausgaben für das bedingungslose Grundeinkommen gäbe. Und wenn der Sozialstaat abgebaut würde, bedeutet dies eben eine Mehrarbeit in der privaten Versicherungsökonomie, die tendenziell wahrscheinlich eher die Frauen betrifft. Zudem wird immer wieder von der Gefahr der Verfestigung der traditionellen Rollenbilder gesprochen. So Unterargumente sind da, dass zum Beispiel keine finanzielle Notwendigkeit für Frauen mehr gegeben wäre, atypische Berufe, also Männer, klassische Männerberufe zu ergreifen, die auch besser bezahlt sind und dass sich so die Rollenbilder verschärfen. Und dass ein sozialer Druck für Frauen entstehen könnte, zu Hause zu bleiben, sich um die Kinder zu kümmern, weil ihnen keine finanzielle Notwendigkeit gegeben wäre, arbeiten zu gehen, also erwerbstätig zu sein. Die Gegner von dem bedingungslosen Grundeinkommen weisen auch auf die Gefahr darauf hin, dass unbezahlte Arbeit zwar vielleicht aufgewertet werden könnte durch ein Grundeinkommen, aber trotzdem eben Frauenarbeit ist, dass es halt keine geschlechtergerechte Verteilung der Arbeit gibt. Und zudem weisen wir auf die Gefahr hin, dass ökonomische Ungleichheiten lediglich auf ein höheres Niveau gesetzt werden könnten oder sogar steigen könnten. Also auf ein höheres Niveau heißt einfach, Frauen haben dann zwar mehr Einkommen, Männer aber auch, aber die Differenz bleibt gleich. Ein Anstieg ist eben gegeben, wie ich schon gesagt habe, weil die Frauen sich um vermehrten Kinder vielleicht kümmern könnten und durch ihre Sozialisation schlechter bezahlte Frauenberufe ergreifen könnten. Und das letzte Argument ist eben, dass das Grundeinkommen eine Gefahr darstellt, dass die finanziellen Lagen der Frauen am Rand des Existenzminimums befestigt werden. Und dann würde eben die Abhängigkeit vom Ehemann weiter bestehen und die Ziele würden nicht erreicht werden. Ich habe eine Argumentation von der Gegnerin des Grundeinkommens rausgesucht, Gisela Dotz. Sie ist ein bisschen, ja, man sieht so eine sozialistische Perspektive. Sie sagt, es steht auch auf dem Blatt, durch Grundeinkommen werden die Ursachen für die sozialen und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft zunächst unangetastet. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede würden sich vermutlich sogar verstärken, die sozialen Ungleichheiten auf ein je nach Höhe des Grundeinkommens höheres Niveau gesetzt. Wer behauptet, die Armut sei abgeschafft, wie es bei Verfechtern des Grundeinkommens immer wieder geschieht, übersieht, dass Grundeinkommen ein isoliertes Modell die Arbeitsgesellschaft mit ihren kapitalistischen Marktmechanismen, Über- und Unterordnung und geschlechts- und schichtspezifischen Arbeitsverteilung und Wohnsystem lässt, wie sie ist. Das wäre eine Sichtweise. Nun möchte ich zu den Pro-Argumenten kommen. Da sieht man ganz schön, dass es eigentlich die Kontra-Argumente anders interpretiert sind oder dass die einfach davon ausgehen, dass sich die Entwicklung anders zeigen würde, wenn es ein Grundeinkommen gäbe. Die Befürworterin für ein Grundeinkommen aus feministischer Perspektive sagen, ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist eben eine Möglichkeit, den Sozialstaat zu stärken. Momentan ist es so, dass der Staat immer weiter abgebaut wird und alles ins Private verlagert wird. Das Zeitalter, das gekennzeichnet eben durch Privatisierung und Beschränkung des Umverteilungsvolumens. Und durch ein Grundeinkommen könnte man wieder ein bisschen wenigstens umverteilen und es würde auch Frauen vor allem zugutekommen, weil die eben weniger Kapital und Einkommen haben. Behaupten die Befürworterinnen für ein Grundeinkommen, dass die traditionellen Rollenbilder eben aufgelöst werden könnten und sich nicht verfestigen. Weil das Grundeinkommen eben unabhängig von Lebens- und Familienform bezahlt wird. Und so ergibt sich eben für jeden in der Gesellschaft die Möglichkeit, frei zu wählen, wie er oder sie leben möchte. Zudem wird davon ausgegangen von den Befürwortern, dass es eine Chance ist, das Grundeinkommen, dass unbezahlte Arbeitgeber eben stärker anerkannt wird und eine geschlechtergerechte Verteilung dieser Arbeit stattfindet. Es ist so oftmals, wenn entschieden wird in dem Haushalt, wenn Kinder anstehen, wer zu Hause bleibt, ist meistens eine ökonomische Entscheidung. Da die Männer mehr verdienen, fällt die Entscheidung eher auf den Mann, dass er weiter arbeiten geht und die Frau eher zu Hause bleibt in der Teilzeitarbeit. Und es gibt bedingungsloses Grundeinkommen, der geben eine Chance, dass mehr Männer sich bereit erklären, zu Hause zu bleiben und die Kinder gemeinsam erzogen werden. Drittens argumentieren die Befürworter, dass die Grundeinkommen eine Chance ist, dass sich die geschlechtsspezifischen ökonomischen Ungleichheiten verringern, weil eben die Verhandlungsmacht von Frauen vor allem in prekären Jobs steigen würde, wo es sehr wichtig ist, dass man Verhandlungsmacht hat, weil wir heute ja eher Zwangsarbeit machen müssen, wenn man keine andere Möglichkeit hat, wenn man eine Familie oder sich selbst auch gut zu versorgen hat. Frauen könnten eben wegen der finanziellen Absicherung neue berufliche Wege gehen. Denkbar ist, dass zum Beispiel mehr Frauen sich selbstständig machen, neue Herausforderungen annehmen und vielleicht auch ihren Beruf wechseln, wenn sie unzufrieden sind. Und vor allem die Selbstständigkeit ist hier vielversprechend, weil die Lohnunterschiede hier mit 13% und 10% geringer sind als bei unselbstständigen Arbeiten. Also wenn man jetzt selbstständige Arbeit vergleicht mit unselbstständiger Arbeit, bei unselbstständiger Arbeit sind es 23% Differenz der Einkommen zwischen Frauen und Männern und bei selbstständigen Arbeiterinnen nur 13%. Das letzte Argument für bedingungsloses Grundeinkommen wäre, dass die Unabhängigkeit der Frau eben sichergestellt wäre, weil die Abhängigkeit von ihrem Mann abgeschwächt ist. Frauen könnten dann aus nicht erfüllenden Beziehungen ausbrechen, aus denen sie heutzutage vielleicht noch gefangen sind aus finanziellen Gründen. Und die Teilhabe im sozialen Leben wäre eben auch für alleinerziehende Frauen mit Kindern möglich, weil wenn man das Grundeinkommen so aufpasst, dass auch die Kinder einen vollen Satz bekommen, werden die abgesichert. Und Kinder wären dann eben kein Armutsrisiko mehr und man könnte sich frei entscheiden, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Als Beispiel habe ich von Ingrid Hohenleitner und Thomas Straucher eine Argumentation aufgeschrieben, das steht auch wieder auf dem Handout. Das Grundeinkommen eröffnet neue Gestaltungsspielräume. Es schafft durch das Individualprinzip unbedingte soziale Sicherheit für jeden Menschen. Es erleichtert eine selbstbestimmte Lebensplanung und schafft Wahlfreiheit. Frauen wie auch Männer können sich frei entscheiden, ob sie sich vorübergehend ganz der Familie widmen oder Familie und Beruf vereinbaren wollen. Alle Formen von Familien und Lebensgemeinschaften werden gestärkt. Es ist davon auszugehen, dass Frauen und Männer die Familienarbeit zunehmend partnerschaftlich aufteilen werden und sich daher auch für Frauen ganz neue berufliche Chancen eröffnet. Ein Grundeinkommen kann zwar keine Garantie bieten, dass es tatsächlich zu einer geschlechtergerechteren Verteilung von Erwerb von Familienarbeit kommen wird. Es spricht jedoch vieles dafür, dass eine Entwicklung in diese Richtung stattfinden wird, zumal der Wunsch bei vielen Frauen und Männern bereits heute besteht. In jedem Fall aber bietet das Grundeinkommen eine nie dagewesene Chance, den Teufelskreis von gesellschaftlichen und ökonomischen Zwängen zu durchbrechen, der die Benachteiligung von Frauen in der Erwerbs- und Familienarbeit bis heute verfestigt. Zuletzt möchte ich noch ein bisschen meine Meinung, wo ich mich gerade positioniere.
Warum dann nicht?
Ich selbst halte das bedingungslose Grundeinkommen für eine große Chance, die Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit voranzutreiben. Aber es birgt aber auch viele Gefahren, die bei der Ausgestaltung eines Grundeinkommens bedacht werden müssen. Zum Beispiel müssen geschlechtsspezifische Entgeltdifferenzen angegangen werden, aktiv. Es bedarf gleichzeitig eben der Aufrechterhaltung einer sozialen Infrastruktur, dass die Frauen dann nicht mehr belastet werden, und der Förderung der Erwerbstätigkeit der Frau sowie der Versorgungsarbeit des Mannes. Wenn man diese Themen extra im Konzept des Grundeinkommens bedenken würde, dann glaube ich, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall ein geeignetes Mittel wäre, die feministischen Ziele zu erreichen. Ja.
Das ist ja völlig halb. Henning hat das sehr schöne Analysen, nicht, wo er sozusagen sagt, also in diesen diese Agenturen des Sozialstaates, also in Österreich das AMS, die Personalagentur für Arbeit, im Zusammenhang, das heißt ja, die zunehmend sozusagen so einen Zugriff auf das Individuum institutionalisieren, ja, mit den ganzen Transformationsprozessen, da geht es sozusagen das Glück und man muss das Glück zwingen und so weiter, denn er wird ja nicht einfach abgebaut. Also wenn man so diese Statistiken anschaut, kann man sagen, die Ausgaben für die Sozialstaat sind noch gar nicht gesunken, wurde argumentiert, das ist nicht einmal ganz falsch. Also das ist nicht einfach, dass es einfach runtergesetzt wird, sondern die Gelder werden ganz anders umgesetzt. Das ist nicht so viel. Und das sind reale Prozesse, die gibt es, wo vom Grundeinkommen keine Spur ist. Es ist kein so ein Gefahrenabbau, das ist irgendwie unser Gefahrenabbau, das sind Realprozesse, ne, Umbau, und auf das müssen wir reagieren. Das ist jetzt, ne, oder, dann eben diese Geschichte auch, also auch die Frage von Ungleichheiten in der Form, also erstens ist es so, dass jetzt sowieso die ganzen Erwerbseinkommen sinken, ja, sowohl für Mann und Frau, das stimmt natürlich, die Differenz ist gleich, die bin ich größer oder ist dann kein Fall geringer worden, aber das wird sowieso runtergefahren und das tut sich ja auch reagieren. Ne? Ich kann jetzt sagen, dass wir die Massen verdienen, ja, die Männer verdienen immer mehr, noch immer mehr als die Frauen, das bleibt, das hat sich nicht mehr in den letzten 30 Jahren, aber der Männerlohn reicht nicht mehr hin. Ich will mal dazu sagen, das, wenn man das nicht macht, bleibt man, sozusagen, kommt man überhaupt nicht zur Realität. Ja? Das ist schon eine Frage. Das wäre von mir ein Hinweis.
Entschuldigung, eine Frage. Den Geist eigentlich, bezieht sich der bei seinen empirischen Daten vor allen Dingen auf England, Großbritannien oder auf den Kontinent?
Der war dann der Chefdirektor der International Labour Organization, wobei ich meine, die ILO ist was für ein Begriff war, das war so schön, laboristisch. Also Laborismus, den kann man nicht übersetzen. Also nicht der Chef dann also die Antwort von dort, also diese Organisation war in der Minderheit. Ne? Da sagt der Vorsitzende bereit, more Jobs were needed. Ne? Jobs. Und die Antwort auf die Krise ist sozusagen Jobs, und da meint er, das ist eine Antwort, die auch die Minderheit greift. Ne? Umfassend. Ich meine, der weiß, worüber redet, wenn über Arbeitsplatzorganisation spricht. Naja, so weit ein paar Bemerkungen. Ja, jetzt schon uns nicht zu belassen, dann haben wir das jetzt schon diskutiert. Und bitte gerne Fragen.
Hat ihr Hände auf? Gibt es Leute, die noch mal was benötigen? Ich kann jetzt nach der Stunde kopieren, wenn ihr es wollt. Ich kann es auch funktionieren. Also ich heiße Martin Scott, das ist die Alba Schukova. Wir werden jetzt einen allgemeinen Überblick machen über das Thema. Also wir gehen jetzt ein paar Schritte zurück und machen das ganz fest. Die Alba.
Ja, das ist dann, wenn man sich als allgemeiner Referat hat, weil es jetzt kein Fett. Was ist der Grundeinkommen und warum überhaupt braucht man so ein, was ist der Argumentation? Und wir haben ja zwei Hauptgründe dafür, und das ist eins als Mittel zur Bekämpfung der Armut, weil der Armut hat dadurch, durch den Grundeinkommen würde soziale Sicherheit steigen und dann wird auch die umgekehrte Kriminalität untergehen und die ganze Gesundheit der Gesellschaft fördern, wie auch der zweite Faktor ist die Freiheit, und es ist als ein Mittel zur Selbstverwirklichung, weil die Menschen würden nicht wie jetzt in der Marktwirtschaftsposition, die Menschen sind als gefangen in der Arbeitssituation. Mit Grundeinkommen, das ist eine Möglichkeit zurückzugehen und vielleicht nachdenken und überlegen und vielleicht noch eine Ausbildung machen oder was auch immer. Die Lebensqualität und Motivation steigt in dieser Situation. Und es wichtig ist, weil für die Qualität, weil Menschen sind nicht Maschinen und die brauchen Motivation zum Leben und deswegen steigt die Lebensqualität. Und also anscheinend die Situation, wie es ist, jetzt funktioniert wirklich nicht. Und deswegen, den gleichen Grundeinkommen ist eine andere Möglichkeit.
Es fällt jetzt ein bisschen ab, weil man, wie man sieht, die Schere, also die Disparität zwischen Arm und Reich, das wird einfach de facto immer größer im kapitalistischen System, wie wir es jetzt haben. Und das würde es ein bisschen abfedern.
Ja, jetzt ein Basic, so eine.
Also jetzt kommt die Definition.
Definition von Grundeinkommen. Das allgemeine Grundeinkommen ist ein Einkommen, das von einem politischen Gemeinwesen an alle seine Mitglieder individuell ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Gegenleistung ausgezahlt wird.
Okay, das ist eine große Definition, die sagt eigentlich relativ viel aus über den Inhalt von Grundeinkommen. Also zum ersten Mal nehmen wir das Schlagwort politisches Gemeinwesen. Das ist, damit ist der Staat gemeint. Also der Staat bezahlt oder er gibt das allgemeine Grundeinkommen an den Bürger weiter. Wichtig ist noch, dass es an alle seine Mitglieder individuell ausgezahlt wird. Es ist sehr wichtig, da heute Sozialleistungen oft auf Haushalte oder Ehepartner oder auf ganz Familien gehen. Und im Grunde genommen geht es halt eben, kriegt es halt jeder. Individuell, unabhängig von seiner finanziellen Situation und familiären Situation. Und das ermöglicht eben auch ein bisschen der persönlichen Freiheit und Entscheidungsmacht. Ohne Bedürftigkeitsprüfung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Bedürftigkeitsprüfung bekommt jeder zum Beispiel bei Studentengebühren. Wenn meine Eltern nicht zu viel verdienen, aber genug verdienen, dass sie mich erhalten können, bekomme ich das natürlich nicht. Okay, und das wäre eine Bedürftigkeitsprüfung. Also der Staat prüft, ob ich das benötige oder nicht. Und das fällt auch weg, also es kriegt jeder ausnahmslos. Ohne Gegenleistung, ebenfalls ein Grundfaktor. Und da geht es darum, dass es eine Transferleistung ist. Transferleistung ist eine Leistung, die der Staat ausbezahlt, ohne eine direkte Gegenleistung zu verlangen. Das ist halt auch wichtig. Und das basiert auf Solidarität, diese Idee. Auch in Österreich und in Deutschland. Also wenn ich Steuern zahle als Gutverdiener, wird es unverteilt, und das bekommen dann Leute, die, was weiß ich, halt in sozialen schwachen Situationen sind. Also sie bekommen da Beihilfen oder Arbeitslosengeld oder sonst was. Okay, das ist einmal die fixen Konstanten. Da haben wir dann auf der anderen Seite die Variablen. Das sind Sachen, wo man sich noch nicht ganz einig ist, wie man das verwalten wird, weil es ja noch eine Idee ist und keine Tatsache. Also zuerst einmal, was wird ausbezahlt? Die meisten Leute, also die meisten Vertreter des allgemeinen Grundeinkommens, sind für Geld. Und zwar ungefähr auf dem Niveau vom Mindesteinkommen. Das ist so der allgemeine Konsensus. Es gibt andere Ideen dazu, das ist zum Beispiel die Steuergutschrift, auch Negativsteuer genannt. Das ist im Prinzip am Ende vom Jahr, wenn du Steuern zahlst, wird dir ein gewisser Prozentsatz in diese Steuern zurückgezahlt. Ja, das ist halt eine Form des Grundeinkommens. Ich gehe jetzt da nicht näher drauf ein, weil ich es kompliziert gefunden habe und es mit geklickt habe. Eine andere Variante sind Essensmarken oder Coupons. Das ist ein bisschen eine planwirtschaftlichere Möglichkeit, die Leute auszubezahlen. Aber dafür sind nicht so viele. Das ist eher so eine Minderheitenmeinung. Was Thomas Paine, den wir schon zum Kollegen gehört haben, vorgeschlagen hat, ist eben Landnutzungsrechte, weil jeder Mensch wird an der Erde geboren und die Erde gehört demnach niemandem, also laut Thomas Paine. Und dass man entweder Geld bekommt oder gewisse Landnutzungsrechte erhaltet. Also, ja. Das nächste ist, wie viel man bekommt. Also die meisten Leute, wie schon erwähnt, sind für ungefähr Mindesteinkommen, ungefähr auf diesem Niveau. Also in der Europäischen Union wird das so berechnet, das sind 60% vom Durchschnittsgehalt. Also in Frankreich, das ist ein Beispiel aus dem Buch, und dieses Buch, aus dem haben wir fast alle Informationen, muss man dazu sagen. Ein Grundeinkommen für alle, das steht eh auf Berlin. Ja, also man rechnet 60% vom Durchschnittseinkommen und das bekommt man dann ausbezahlt vom Staat. Thomas Paine wieder, der hat Vorschläge gemacht, dass man im Alter mehr bekommt, aber im Prinzip ist das sehr schwammig. Es kann jeder Betrag sein, weil jeder bloß und kleiner Betrag hilft, wenn es darum geht, die Disparität zwischen Arm und Reich ein bisschen abzufedern oder zu verringern. Ja, es gibt da auch Vorschläge. Okay, Entschuldigung, das war mir verschaut. Und jetzt als nächstes, wie oft? Also allgemein sind die Leute dafür, also die Vertreter dafür, dass man das monatlich bekommt, weil es ja ein allgemeines Grundeinkommen ist und ein Einkommen bekommt man auch monatlich, also der Einfachheit halber. Aber andere sagen dann halt auch einmal im Jahr oder auch mal so wie ein Babybond. Babybond ist wie ein Bausparvertrag, der als Kind läuft und dann, wenn du 18 bist, bekommst du den. Aber diese Vorschläge, die werden oft ein bisschen negativ betrachtet, weil wenn man mit 18 oder so sieht, wie viele 1000 Euro bekommt, glaube ich nicht, dass das die persönlich oder auch viele andere Vertreter, dass das irgendwie förderlich ist, weil man ballert alles weg. Ja, in Alaska, das ist das einzige Land der Welt, wo es ein allgemeines Grundeinkommen gibt, eine Form, eine Variation des Grundeinkommens gibt. Sie haben große Vorkommen, danke sehr. Und das ist teilverstaatlicht und die tun es halt verkaufen. Und die Gewinnausschüttung am Ende vom Jahr wird dann aufgeteilt auf alle Bürger, die, glaube ich, mindestens 5 Jahre in Alaska leben und die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Das ist, aber der Betrag ist gering, das ist nur so ein Vorläufermodell. Aber das ist das einzige auf der Welt, wo das wirklich praktiziert wird. Brasilien hat sich auch dazu verpflichtet, aber das steht in ferner Zukunft. Es steht auch im Buch so, das ist auch, glaube ich, relativ klar. So, jetzt kommen wir zur Finanzierungsmöglichkeit.
Ja, in Nigeria, aber das ist ein Dorf, wo es Geld gibt. Also die nutzen dann Grundeinkommen nur als Experiment und anschauen, wie wird es so Armut. Also die Finanzierung, es ist so, dass zuerst würde wegfallen die soziale Systeme, das ist jetzt, das ist die ganze Verwaltung, das ist ziemlich bürokratisch aufgebaut und manchmal nicht wirklich effizient, weil viele Leute haben nicht Wissen oder manchmal Leute vielleicht schämen sich dorthin zu gehen, weil es ist ein relativ niedriges Grundeinkommen wäre das nicht, weil es für alle. Und eben diese Verwaltung fällt weg, weil diese Überprüfung und Organisation, das wäre ein einfacheres System. Auch die jetzigen sozialen Leistungen bis zum Behindertenleistungen.
Invalidenbeihilfe.
Das sollte ich schon lassen. Und dann es ist auch verschiedene zwei Arten von Steuerreformen. Eine ist beziehungsweise auf Einkommen und das wirklich ist kein großartiger Reform. Aber der zweite, das ist von Lutz Werner, sein System geht um Mehrwertsteuer und er ist gegen Einkommenssteuer, also Einkommenssteuer wäre überhaupt nicht, aber Mehrwertsteuer wäre größer, also würde zu 100% gehen. Aber das würde nicht Kaufkraft so einflussen, weil der Nettopreis sinkt. Weil der Arbeitgeber hat nicht den Steuerlast mehr und dadurch die Netto sinkt, aber Mehrwertsteuer kommt drauf. Und am Ende, der Preis ist nicht so groß Unterschied, wie das wäre jetzt. Das, was das verändern würde, würde die Konsumorientierung, wie halt, was wird konsumiert, aber nicht den Kaufkraft. Und das, dieses System, ich finde es ziemlich gut, vielleicht das könnte auch fördern die organische Solidarität von Durkheim. So, weil das zum Beispiel jetzt viele Leute sind abhängig von Geld und Lebenssituation vielleicht voneinander und irgendwelche Art von Kollektivität im Sinne von Dienstleistung zum Beispiel. Und dritte ist Ressourcensteuer, eben von Thomas Paine. Was ist, weil er der Situation ist es leider so, wie es Erde gehört jemandem. Und genau wie Erde die Ressourcen von Erde. Und durch den Grundeinkommen, es wäre möglich, das zurückzukriegen, weil es wird besteuert, die Ressourcen. Und von diesen Steuern wird der Grundeinkommen für alle bezahlt.
Dazu kommt auch Ökosteuer, ist auch kein Vorschlag und Marina hat gefasst. Dazu gibt es auch die Finanzierungsmöglichkeit durch eine Tobin-Steuer. Das wurde vom Herrn James Tobin in den 70er Jahren entwickelt. Das ist eine Steuer, die auf Geld, Finanztransaktionen von einer Währung in die andere, das besteuert eben das. Oder? Und das funktioniert so, Leute oder Konzerne oder sonst was, wer das viel Geld hat, der tut von zum Beispiel Euro in Dollar. Und wenn der Dollar schwach ist, dann kauft er viele Dollar, wartet wieder, bis er hoch ist und dann geht er nach hinten, also tut er noch eine Finanztransaktion leisten und ist dann Yen. Dann geht er den ganzen Kreis durch und dann macht man halt viel Geld damit, ohne dass man irgendwas getan hat, außer dass man halt dass man die Währung gewechselt hat. Und das Problem dabei ist, dass es halt Inflation steigert und Unstabilität mit sich bringt. Das heißt, der Zinssatz für die Länder und für die Währungen, der muss dann folglich steigen, um das irgendwie auszugleichen. Und die Tobin-Steuer würde das besteuern, um eben diesen Effekt, also Inflation und Unstabilität, zu entgegenkommen. Und wenn man das ein bisschen erhöhen würde, die Tobin-Steuer, könnte man durchaus das Grundeinkommen, das allgemeine Grundeinkommen damit finanzieren. Die Sache ist die, bei der Tobin-Steuer gibt es nur Sinn, wenn das weltweit gemacht wird durch alle Währungen. Aber sonst ist das vielleicht von Wirtschaft ein bisschen. Und sogar Sarkozy hat damit geliebäugelt, in letzter Zeit vorab gewählt worden ist. Dazu möchte ich noch ein paar eigene für uns, Ideen bringen. Und zwar, wir sind im Laufe unserer Recherche dazu gekommen, dass ideologisch das allgemeine Grundeinkommen eigentlich sehr kompatibel ist mit die ideologischen Vorstellungen des Kapitalismus. Und da haben wir jetzt drei Punkte. Der erste Punkt ist persönliche Freiheit. Das ist was, was im Kapitalismus durch Angebot und Nachfrage eine große Rolle spielt. Weil desto mehr Angebot es gibt und desto mehr Nachfrage es gibt, immer das ist immer gut für den Markt. Und wenn man mehr Geld hat, ist mehr Liquidität da. Und mehr Geld heißt auch mehr Wachstum und größere heterogene Märkte. Okay, also wenn ich jetzt mehr Geld habe, dann kann ich mein Geld für was ausgeben, was ich wirklich ausgeben will und nicht nur für Essen und Wohnen. Und das steigt das Bund und wieder Geld ins System. Also auch Steuern, der das gleiche. Also es fördert im Prinzip die Liquidität. Und doch eine ideologische Überlegung, weil es ja das Grundeinkommen ein bisschen die Schere zwischen Arm und Reich verringert. Also es gibt dann eine Basislage, Ausgangslage für alle Menschen, natürlich nicht ganz, aber es ist halt ein bisschen mehr der Fall. Und es ist sehr kompatibel meines Erachtens mit dem American Dream, dass man sich durch harte Arbeit, Fleiß und Kompetenz halt hocharbeiten kann. Ja? Und wenn man durch eben das Grundeinkommen, kann man das irgendwie mehr gewährleisten, als es jetzt schon ist. Weil in Amerika und in England und in anderen stark kapitalistischen Ländern ist es de facto so, wenn du arm geboren bist, hast du es einfach 10-mal so schwer, irgendwie soziale Mobilität zu erreichen, also zumindest eine sinnvolle. Und eben, ich finde, deshalb ist das sehr kompatibel mit dem American Dream. Also, so ist es ähnliche Überlegungen wie der Thomas Paine geäußert hat. Und auf dieser Note, ich meine, wenn wir noch Zeit haben, würden wir gerne ein bisschen eine kleinere Diskussion anzetteln. Und zwar, wenn Sie da schauen, da steht wer. Und mich würde interessieren, eure Meinung, und zwar zu wer Grundeinkommen bekommen sollte. Also Nationalstaaten, allgemein, Bürger, Leute, die in einem Staatsgebiet wohnen, sind vielleicht interessiert, wie ist das so steht.
Das sind wir fertig.
Beispiel jetzt in Österreich eingeführt werden würde, Sollen es dann nur Österreicher bekommen, die einen Pass haben, oder sollen es dann Bewohner bekommen? Wie steht es jetzt mit dieser?
Also wir haben da kurz ein bisschen gerechnet, also Bruttoinlandsprodukt 2011 waren 301 Milliarden für Österreich. Pro Person sind es 37.800 Euro. Ein bedingungsloses Grundeinkommen mit 1.000 Euro pro Person, 14 Mal ausbezahlt für 4 Millionen Österreicher, wenn man davon jetzt ausgehen würde, dass man alle, die über 18 Jahre, das ist jetzt einmal so eine Regel, es können auch 5 Millionen sein, bei 4 Millionen würden es rund 56 Milliarden Euro sein, also rund ein Sechstel, also quasi vom Bruttoinlandsprodukt wäre das. Das einfach einmal nur als Info, wenn wir das jetzt mit Österreich berechnen, weil uns das interessiert hat, weil das ist ohnehin schon ein relativ hoher Bereich. Man müsste natürlich jetzt wissen, wie hoch sind die Pensionen aus dem rausgerechnet, um dann das eigentlich einmal in Vergleich zu setzen. Aber eigentlich jeder, der 18 Jahre ist, sollte ein Grundeinkommen haben und das sollte dann genauso für einen Pensionisten gelten wie für jeden anderen.
Das Problem ist, glaube ich, wenn man es jetzt in der Europäischen Union sieht und man nur in Österreich das Ganze einführt und jeder, der dort einen Wohnen das bekommt, dann würden wahrscheinlich massive Zuzüge allein aus der Europäischen Union, wo es ja auch rechtlich ein Problem möglich wäre, passieren. Wahrscheinlich würden dann 50 die ganzen arbeitslosen Jugendlichen aus Spanien und Irland und wir sind 6-7 Länder, die haben alle hohe Arbeitsraten, würden wahrscheinlich schon mal hier zuziehen und es weiß schon irgendwie.
Ja, dann muss ich sagen, nur sofort. Also erstmal zum Finanzbedarf, also ich habe das auch ein bisschen durchgehend kommen, ich habe viel mehr von einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts für europäische Länder. Ja? Weil die Kinder, also es gibt eine kleine Subdiskussion zum Grundeinkommen von Leuten, die mit Kinderarmut und Kindersituation argumentieren. Und die sind auch fürs Grundeinkommen, gerade weil Kinderarmut ein großer Faktor ist. Also die haben halt einfach erst ab 18 Jahren, das geht auch keiner, da kommen wir zu höheren Summen, aber wie gesagt, das ist ja.
Ja, es war Österreich
nicht so. Es ist ein schönes Bild, dass man ungefähr so meine Dimensionen hat, das sind so viele Milliarden, dass man sich vorstellen, also wie gesagt, vielleicht mehr, vielleicht ist es ein Drittel zu viel, aber so ungefähr. Das Bruttoinlandsprodukt muss schon umgewälzt werden. Jetzt zum Ersten. Das Zweite ist, diese ganze Migrationsthematik, die wird natürlich auch diskutiert. Ja. Dazu muss man natürlich eine Dinge Fachmann für Migrationsforschung. Aber es gibt an sich zwei so Begriffe aus der Migrationsforschung, der Pull- und Push-Effekt, also sozusagen das Ziehen und das Stoßen. Ja. Also warum migrieren Menschen überhaupt? Ja. Also da gibt es im Grunde zwei Gründe, die sich oft schon vermischen. Eines ist, man hält sich daraus, wo man lebt. Ja, also die Situation ist einfach Krieg, Terror, Pogrome, man muss dieses Stück Land verlassen, wo man aufgewachsen ist, wo man lebt, man weiß einfach, wo man geht, wenn man bleibt und lebt, gefährdet ist. Es gibt nur Gegenden der Erde, wo das der Fall ist und wo das immer wieder der Fall war, also was passiert. Riesige Migrationsströme, zum Beispiel in der Gründung der Indischen Republik, nicht China, Indien, Pakistan, nicht Riesen, Millionen Menschen sind, die Hindus sind zum Beispiel von Bangladesch, heute in Bangladesch nach Indien gezogen, umgekehrt die Moslems, also das ist natürlich ein Krieg, nicht, und das bedeutet man. Das Zweite ist natürlich sozusagen dieser andere Effekt, zu sagen, okay, ich wandere wohin aus, weil ich dort größere Chancen sehe, ja, weil ich viele Möglichkeiten sehe. Und muss nicht unbedingt finanziell sein, es kann auch von kulturellen sein, von Freiheiten, aber es ist schon sehr stark auch ökonomisch. Und hier ist natürlich ganz interessant, also es gibt also in diesem Buch auch einen schönen Artikel von Heinz Steiner, der leider verstorben vor kurzer Zeit, in Wien, in Frankfurt, der Karriere gemacht hat. Und es gibt ja sehr viele sozusagen Mythen über Migration. Ja? Also üblicherweise diese Vorstellung, die das so propagiert ist, die kommen zu uns, damit sie unseren Sozialstaat ausnutzen wollen, dass es kein Mensch migriert, so vor allem so von Pusche, sondern die wollen eine Karriere machen. Und der Steiner schreibt auch, zum Beispiel Migration und Armut zu identifizieren, ist teilweise falsch. Es gibt reiche Migranten. Ja? Also gibt dann, ne, man kennt dann der reichen Blüten, wo schon einen Sportclub kassieren mit ein paar Millionen, dann wurde es dann verhindert. Also der ist so reich, der so mehr Vermögen ist, alle zusammen mit nur sitzen. Ne? Also es ist klar, dass Migranten gehört alle zu erfolgreichen Wirtschaftswissenschaften, ja, und erlernen wurden, ja, teilweise, ja, teilweise auch sehr sozial angepasst. Wie auch immer, also niemand kennt also die Vorstellung, ein Grundeinkommen würde die Migration, die ja schon vorhanden ist, ja, also qualitativ steigern heute für einen Mythos. Ja, also die Migration ist da auch ohne Grundeinkommen und zum Beispiel das mit Italien, Spanien, es gibt durch das EU-Gesetz, ja, gibt es inzwischen in Berlin ganze Communities aus Spanien, aus Italien, meistens sind das intellektuelle Universitätsabgänger, die in den eigenen Land keine Chance mehr sehen und zu Tausenden nach Berlin migrieren, ja, und dort zu leben auf Hartz IV. Ja. Ja, das sind so Faktoren, die muss man wissen. Das nächste, was man auch wissen muss, dass es massive Binnenmigration gibt. Zum Beispiel in Afrika, die Zahlen sind ungefähr 16, 18 Millionen Menschen migrieren innerhalb von Afrika, Kuba und Europa, die wurde bleibt. Ja. Zum Beispiel nach Südafrika, das hat Probleme gegeben und so weiter. Also es gibt zur Migration nicht die Mythen. Wenn man das anschaut, schaut die Welt anders aus. Also die Vorstellung, ein Grundeinkommen würde sozusagen über Migration qualitativ, die uns nicht so als in die Menschheit, ne? Migration. Also qualitativ steigern wollte ich ja nicht, das gibt es ja keine Dinge. Ist das da zufällig?
Ich wollte noch was zu diesem Berechnung sagen. Ja. Also wenn man sich das Rentensystem anschaut, auf Europa gesehen, und wenn man sich das Transferleistungssystem auf Europa sieht, wird es bereits schon so gehandhabt. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Also wenn ich zum Beispiel in verschiedenen Ländern gearbeitet habe und dann einen Rentenantrag stelle oder noch nicht, dann wird das alles mit eingerechnet. Und dann in jeder in dem Land, wo Sie sind, wenn das, also wenn Sie zum Beispiel einen Rentenanteil in einem Land erworben haben, wo die Löhne und folglich die Rentenanteile viel niedriger sind, wird es nachher in der EU in dem Land, wo Sie zum Schluss sind, aufgestockt auf den Betrag, jetzt hier in Österreich, halt auf irgendeinem Grundbetrag, weiß ich nicht genau. Also man könnte das ganze System, wird bereits europaweit verrechnet. Das ist nichts Neues. Deswegen können Sie das auch auf das bedingungslose Grundeinkommen machen. Weil ich gehe im Endeffekt davon aus, wenn man jetzt gerade auch hier mal die österreichische Lage sieht, wenn jemand in Ungarn arbeitet, ist das Grundeinkommen normalerweise bei 500 Euro im Monat. Wenn man in der Slowakei einen Arzt hat, gibt es bei 350 Euro im Monat. Teilweise. Ich möchte das gucken nicht so streng an. Also ich habe
verstehe noch nicht, welches Grundeinkommen.
Nein, ich wollte jetzt sagen.
Das Durchschnittseinkommen.
Ich wollte jetzt einfach erst. Ja, das Durchschnittseinkommen. Ich wollte jetzt einfach nur sagen, natürlich sind dadurch die Rentenunterschiede sehr hoch. Ja? Und wenn Sie jetzt aber in einem anderen Land zum Schluss bleiben, in Europa, wird es aufgestockt. Also es wird bereits verrechnet und es funktioniert bereits auch. Also auf der Rentenschiene und auch teilweise auf den Transferleistungsschienen, wenn Sie im anderen, wenn Sie im anderen Land gearbeitet haben und Transferleistungen beanspruchen müssen, müssen Sie das nachweisen, aber dann wird es angerechnet. Also es funktioniert auch hier in Österreich. Ich würde nur sagen, es geht bereits, ich glaube, es ist noch nicht so bekannt. Also warum sollte das nicht mit bedingungslosem Grundeinkommen auch gehen? Weil ich sage einfach mal, ich bin auch der Meinung, dass das bedingungslose Grundeinkommen für jeden sein sollte. Und ich denke, wir profitieren alle voneinander. Also man bezieht auch Arbeitsleistungen von Mitgliedern aus dem europäischen Raum, in deren Land weniger bezahlt, davon profitiert man davon und dann kriegt man auch was davon. Aber die Verrechnung funktioniert bereits. Es ist bloß nicht so öffentlich bekannt. Ich weiß nicht. Also ich weiß es, ich habe es auch schon gesehen, also ich habe es beruflich selber schon sehen müssen. Also zum Beispiel, dass Leute, die in der Slowakei waren oder vorher in Polen gearbeitet haben und letztendlich in Österreich, aus was für Gründen auch immer, sind sicher nicht, um den Sozialstaat zu schöpfen, das finde ich auch nicht falsch, völlig falsch. Aber dann wird es zusammengerechnet, sie bekommen einfach verschiedene Sachen und wenn das unter dem Mindestrentenniveau ist, was in dem Land ist, wird es aufgestockt. Also es wird bereits gemacht, so unsozial läuft das gar nicht mehr. Also warum sollte man das nicht mit dem Kriege wie auch machen?
Aber ich persönlich frage mich schon, wenn Sie sagen, das macht jetzt auf der Welt so unter dem Strich keinen Unterschied, würde ich auch sagen, weil das sind ja meistens souveräne Nationalstaaten, wo Migration bei weitem nicht so einfach funktioniert. Aber denken Sie nicht, dass das in der Europäischen Union durch Schengen-Abkommen und auf freien Zuzug zwischen den einzelnen Staaten, wenn man es jetzt in einem kleinen Land wie Österreich mit begrenzten Kapazitäten einführt, denken Sie nicht, dass das massive Zuzüge provoziert, wenn man überlegt, ich meine, die Kapazitäten von Österreich sind auch begrenzt. Also.
Ja.
Ganz kurz, man könnte auch so machen, das ist ein Vorschlag im Buch, dass man mindestens die 10 Jahre in Österreich leben.
Genau. Nur weil, ja, wir das nachweisen, nur weil wir gerade darüber geredet haben, dass jeder es einfach kriegt, also ohne jetzt österreichischer Staatsschutz.
Also, solange Nationalgrenzen bestehen, irgendwie muss man so ausgleichen. Das wird man nicht tun, meine ich auch.
Und solange freie Niederlassungsfreiheit ist und der sinnormalen Status, freie Arbeit und freie Niederlassung, dann muss natürlich auch die anderen, die mit hinzugezogen werden, die auch schon berücksichtigt werden. Und dass jemand
vor allem zum Studium würde man, glaube ich, sehr viel noch mehr nach Österreich kommen, wenn man so das Grundeinkommen hätte und einfach studieren könnte und Geld hätte, um zu studieren, sich zu verdienen. Aber wenn in anderen Staaten eigentlich so
ja, ich glaube, man muss immer aufpassen mit solchen Bedrohungsszenarien und gerade eben das Bedrohungsszenario, wir werden überrannt, ist ja uralt eigentlich. Ja. Aber Österreich ist noch nie überrannt worden.
Ja. Aber Österreich hat dann noch nie so viel eingeschränkt.
Also, ich finde jetzt auch, ich meine es jetzt nicht als Bedrohungsszenario, sondern einfach nur realistisch zuzugeben. Ich meine, das ist ja völlig normal, das zwischen den Ländern, das ist ja auch wunderbar. Also, ich meine, ja, schon mal in einem anderen Land studiert, in Irland, das ist herrlich, es kommen Leute und gehen und das ist, erweitert die Kultur und so weiter. Aber ich meine es wirklich, die faktische Auszahlung muss ja auch realisiert werden. Aber ich meine, der Staat hat ja auch nicht unendlich finanzielle Kapazitäten.
Ich sehe aber eigentlich in Bezug auf die Migration ein anderes Problem. Also es wurde schon mal angesprochen mit den Jobs im Bereich der Pflegearbeit und so, dass einfach Menschen, die vielleicht auch ohne Papiere und auf wirklich prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, wiederum durch das Raster auch von dem Grundeinkommen fallen. Und mich würde interessieren, ich habe auch da ein bisschen recherchiert, aber bisher nichts gefunden, ob es dazu irgendwelche Vorschläge gibt.
Ja. Sage ich so, angehen. Ja. Die Migration ist eine Tatsache und die Kontrolle der Migration ist ebenfalls eine Tatsache. Ja. Also, das wird der Aussatz von Heinz Steiner, der da, der meint natürlich ganz richtig, es ist dem Kapital nach 45 in Europa etwas passiert, was nie wieder passieren wird. Nämlich ja. Ein echter Mangel an Arbeitskräften. Das ist klar, also so in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wirklich eine Situation, wo der Arbeitsmarkt ausgeschöpft war, wo das Kapital also nicht einfach nicht über Arbeitskräfte verfügen konnte in die Masse, die es wollte. Ja. Das hat zu gewissen Situationen geführt, die Lohnsteigerungen, die waren in gewissen Branchen, da haben sozusagen die Arbeit Menschen, die gearbeitet haben, haben vielleicht ein bisschen Macht und gesagt haben, wir haben ja hier woanders hin, wir haben mit Handkuss genommen. Ja. Und das ist jetzt natürlich endgültig vorbei, weil die EU eben auch von diesen ganzen Arbeitskräften also war, eben in Osteuropas anzapfen kann. Ja. Und auch über die illegale Migration natürlich gar nicht so unglücklich ist. Also, es ist eine Tatsache, nicht das ganze billige Gemüse, das dann in Supermärkten verkauft gestellt worden, die Tomaten ankommen, wird in der Plastikwelt in Almeria in Südspanien hergestellt. Ja. Und wir wissen, jeder Mensch weiß, dass dort afrikanische Migranten arbeiten, halt so machen, die Pläne 10 Euro im Land oder so. Und wir sind dann wunderglücklich, dass sie das haben, ja, und produzieren das Gemüse. Und das weiß ich, so. Also, aber trotzdem soll natürlich das Problem ist natürlich, dass der Zugriff auf die Arbeitskraft da sein soll, aber gleichzeitig auch die Regeln. Das soll niemand entgleiten. Und diese Situation ist völlig unabhängig vom Grundeinkommen geschaffen worden. Man Argumentation macht nicht Grundeinkommen etwas zuschreiben, was in Realität eine sehr komplexe Situation ist. Die ganzen Rassismen und so weiter, die das hervorgerufen hat. Und Das ist halt in jedem Land Europas etwas anderes. Nur ein Beispiel, in Griechenland sind die Immigranten eigentlich Albaner. Ne? Eine große albanische Migration und das sind halt die größten Unterstellungen und so weiter. Die da, sind die Bilder halt sind, nicht? In der Türkei gibt es keine Migration in Griechenland. Das ist eher Deutschland, Österreich und so weiter. Ja? Und jetzt, wenn man das Grundeinkommen einführt, führt man es natürlich ein in einer höchst hierarchischen Gesellschaft, die durchfurcht ist von Konflikten, von höchst problematischen Situationen, die sind geschaffen worden durch diese Gesellschaft, und das ist ja das Wichtigste. Also, bei dieser Armutsdiskurs, der mich manchmal genervt, die Armutskonferenz, ja, die müssen schon klar sagen, Armut wird produziert. Ich muss ja sozusagen die Produktion von Armut einstellen, nicht die vorhandene Armut dann abstrichen. Ne? Ich muss sagen, die Ursache, wenn jemand in einem Krank ist und sagt, ich bekämpfe die Ursache der Krankheit, sondern das was nicht was, ja? Wie man mal geht sonst. Also man muss sagen, diese Ursache sind natürlich die Transformation des Sportismus im Postsportismus, die schafft die Arbeit, haben sie zu produzieren, dann muss ich sie an der Quelle angreifen. Die Quelle ist natürlich der Zugriff auf die Arbeitskraft. Die ich sozusagen dem Zugriff ja nicht entbehren kann. Ne? Wir müssen das Geld ja haben, die Massen. Ne? Abgesehen von den Erben oder halt zu den herstellenden Klassen gehören, geht es ja nicht um die Verkaufsarbeit, die Arbeitskraft oder halt da in der Qualität, die Inhaltsschicht, die man nicht anwenden kann. Das heißt, aber, und das heißt, so muss man das ja diskutieren. Nicht? Wir stoßen sozusagen mit diesem Grundeinkommen auf eine Gesellschaft, die eine entsprechende Struktur hat. Und wir, das Grundeinkommen ist natürlich das muss auf das reagieren. Ja? Und die übliche Haltung ist, dass man sagt, okay, prinzipiell alle. Allerdings müssen wir auf diese Situation der Migration reagieren. Und das ist auch die Frage, wie kann man sich vorstellen, dass ein Grundeinkommen eingeführt wird, also ganz lokal eingeschränkt. Jetzt haben wir nicht vorstellen, dass in Österreich die politischen Verhältnisse so umsetzen, dass das ein Grundeinkommen real möglich ist, aber dass das in anderen Ländern Europas nicht möglich ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Man weiß schon, dass ich jetzt letzte sicher. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das muss doch in anderen Ländern irgendwie solche Tendenzen geben. Ja, wir auch alle die Tendenzen gesellschaftlicher der Natur global sind. Nicht? Also der Neoliberalismus hat nicht nur in Österreich, also eher später, sondern hat in allen Ländern gegriffen. Oder der Fordismus hat in allen Ländern, vergleichbaren Ländern gegriffen. Ich muss mir vorstellen, solche Erdungen kommen, da kriegt die Chance der Realisierung, dann wird es auch in allen Ländern so sein. Ja? Aber die Probleme werden sich dann schon stellen.
Ja, was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage und was eben auch genau in diese Kerbe hineinschlägt, ist ja, wie weit das Grundeinkommen jetzt quasi an den Grundfesten des Kapitalismus rüttelt, weil es wird ja eben nicht direkt angestrebt, dass da jetzt eben die kapitalistische Produktionsweise verändert wird, das ist ja zumindest echt ein Eindruck, dass das ja eher quasi dazukommt. Also, spricht ja auch die Notz, die Gisele Notz, also das Zitat zieht ja auch in diese Richtung nach, dass es ja auf vorhandene Produktionsweisen aufbaut. Das befreit mich
sehr. Ja, ich kenne die Argumentation,
die
für den Verratung gehört, ja. Das ist einfach, die sieht das nicht. Die sieht das nicht, ja, dass ein echtes, tatsächliches Bedingungsgrundeinkommen würde die Herz- und Grundinstitution der kapitalistischen Vergesellschaftung der Zwang zum Verkauf der Arbeitskraft massiv relativieren. Okay. Und damit ist das kapitalistische System in seiner Grundinstitution angegriffen. Das ist ungefähr so, wie wenn in der Antike die Sklaven-Situation der Sklaven angegriffen wird.
Okay.
Weil dann ist diese Produktionsweise im Herz getroffen. Ja? Dass sozusagen das Grundeinkommen, ja, jetzt nicht groß Ruhe, könnte man sagen, sogar die Überwindung des kapitalistischen Anitalischen. Ja? Dass sie nicht so etwas wie Sozialismus propagiert, was immer das auch sein mag, tun die keinen Mangel. Die Frage ist, was man sich sozusagen zur Institution des Grundeinkommens denkt, sondern was sie objektiv tatsächlich ist.
Okay.
Und das ist ein Schutzwaffenschuh. Ja? Also, und ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Weil es objektiv wirken muss. Und es gibt ja genug Argumentationen, die sagen, also nicht genug, aber einige sagen, das Grundeinkommen ist eine Illusion. Das Kapital wird niemals auf den freien Zugriff auf die Arbeitskraft verzichten. Ja, auf den Ungehinderten. Ja, weil der ist gehindert, der Zugriff ist schon da. Ja, wenn man Grundeinkommen, aber wenn man sagt, ich habe die Möglichkeit, auf längere Zeit ohne Lohnerwerbsarbeit aufzukommen, ist der Zugriff in meiner Person eingeschränkt. Das ist eingeschränkt. Ja. Das ist ja nicht. Das ist also dumm, wird das auch nicht so leicht. Aber ich will nicht
Ich fand das auch interessant, das gehört dazu. Also ich bin prinzipiell auch für diese Transformation der Gesellschaft und dieser Überwindung des Kapitalismus. Es muss jetzt nicht der Sozialismus sein, es muss auch nicht der Sozialstaat sein, das sind alles schon abgedroschene Phrasen, sondern vielleicht ein Sozialwesen, nennen wir es mal Sozialwesen. Und ich wollte als Beispiel dazu noch sagen, auch was die Kollegin gesagt hat, mit den Pflegekräften zum Beispiel in Spanien war jahrzehntelang Südamerikaner ausgenutzt in der Illegalität als Hausangestellten, als Pflegekräfte. Und unter Zapatero aus dem letzten wurde das legalisiert. Also sie kriegten alle einen spanischen Pass, sie mussten alle angemeldet werden. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich sehe, da kann man die Gesellschaft transformieren. Ja? Die haben dann auch das Recht, dort zu arbeiten, legal zu arbeiten, nicht ausgebeutet zu werden. Also auf diesen Obstplantagen ist das das Ähnliche. Mit den Afrikanern haben sie es nicht gemacht, sie haben es nur mit den Südamerikanern gemacht. Aber genauso kann man das mit Pflegekräften machen, die illegal ausgenutzt werden. Also ich denke eher eine Transformation zum sozialen Gemeinwesen, lassen wir es mal so nennen. Weil Sozialismus, Kapitalismus ist leider schon so, sind schon mittlerweile, sagen wir mal, besetzt. Ja, vielleicht findet sich mal eine neue, aber das ist eine Transformation. Und ich muss sagen, ich finde diese, sagen wir mal, Völkerwanderungen, die mittlerweile stattfinden, aus den verschiedensten Gründen, auf freiwilliger Basis, aus notwendiger Basis, finde ich, sehr positive Synergieeffekte für alle und für jeden. Und wo sich mal was Neues draus tut und nicht immer alles starr bleibt. Und es schafft vor allen Dingen Generationen, die über den Tellerrand rausgeguckt haben und das einbringen in das Ganze, weil es ist ein großer Unterschied, ob man selber mal gelebt hat, woanders, oder vielleicht mal der Ausländer gewesen sei, oder auch diese Sachen hat. Und ich denke, das führt vielleicht eher dazu.
Ja, im Grunde sehe ich das genauso, was ich immer noch gerne wissen würde, ist, mir leuchtet das total ein, dass man durch das Grundeinkommen einfach nicht ständig als Arbeitskraft mehr zur Verfügung stehen gezwungen ist. Aber und dass dieses zum Arbeiten gezwungen zu sein, die Logik auch des Kapitalismus ist. Aber wenn man versucht, diese Logik anzugreifen, dann muss man doch auch sehen, dass wir, auch wenn wir jetzt das Grundeinkommen haben würden, trotzdem permanent auf diese Arbeitskräfte in Klassen oder so zugreifen. Und diesen Punkt, ob der verhandelt wird in der Diskussion, das würde mich interessieren. Weil es ist irgendwie auch eine Wurzel vom Kapitalismus.
Ja, das ist er wird schon diskutiert. Die Frage ist natürlich, stellt sich die Frage, wie man sich sozusagen Wertproduktion und Werttransfer überhaupt vorstellt. Ja, das ist also ich halte die These, wir leben auf Kosten der dritten Welt, finde ich wichtig. Ja, das stimmt sicher nicht. Ja. Wenn man sich sozusagen die Frage stellt, wo sind eigentlich die Faktoren für die Produktivität, die gegenwärtig herrscht, wo wird sie hergestellt? Ja? So gibt es also immer mehr so Thesen, dass immer nicht mehr wirklich lokalisierbar ist, ja? Sondern dass sich die Gesellschaft selbst einen produktiven Zusammenhang herstellt, wobei man nicht sozusagen die einzelnen produktiven Quellen so isolieren und nennen kann. Es gibt natürlich, das halte ich nicht für richtig, aber es gibt natürlich die Position des sogenannten kognitiven Kapitalismus. Ja. Also der Paolo Virno ist ein bisschen ein Anhänger dieser These, der Nege und der Hart noch viel mehr. Also ich muss sagen, das Marx'sche Werkgesetz gilt nicht mehr und so weiter, das wird eine Sammeldebatte. Sie sagen also, das entscheidende Produktivkraft ist eigentlich das Wissen, Information, sind kognitive Fähigkeiten, Umgang mit Symbolen, sind Kommunikationsformen, sind Information, also dass der Kapitalismus ist schon, dass das Materielle zwar vorhanden ist natürlich, aber irgendwie die Produktivität des Materiellen nicht mehr im materiellen Selbst liegt, sondern mehr im kognitiven Wissen. Die heute sind ziemlich nicht richtig. Ja? Also das hat André Gorz vertritt das auch, da gibt es eine ganze Schule, die das vertreten. Ja? Das ist sehr halbweit für mich. Aber selbst wenn man an sich treffen, ist schon was. Ja? Und damit kann ich sagen, okay, das ist jetzt gar nicht mehr so zuordbar. Also das simpelste Beispiel ist natürlich die Existenz des Internets. Ja? Wer produziert das Internet? Wir alle. Hm? Wir alle, von der Weltpunkt 2. Ne? Also diese Zeiten, wo man unsere Seite gibt, die dort starr ist, das kommt dabei, und die werden von den Internet generiert. Ja? Durch Draufstellen und so weiter. Ja, also Facebook ist das extremste Beispiel, das ist ja nur eine ganz formale Struktur, also gefühlt von den Menschen. Ne? Da kann man sagen, das ist eine Produktivität, das ist nicht so wichtig, aber so als extrem ausgeht. Ja? Das heißt also, dann kann man sagen, okay, da ist die Produktivität nicht mehr lokalisierbar. Sie wird allerdings, ja, also das ist eigentlich nur der alte marxische Gedanke, die Produktivität ist ein gesellschaftliches Phänomen, ist nicht eingrenzbar, aber die Aneignung ist privat. Millionen fließen an gewisse Kassen, wenn und alle. Und das Grundeinkommen wäre auch so zu argumentieren. Weil das, wie der Bambares in der zweiten Nummer sprechen, der argumentiert mit dem Pain, die haben nur einen Faktor. Sie sagen, der Boden, die Bodenproduktivität. Na gut, was ist mit Wissen, was ist mit Sprache, was ist mit Information, ist das die gehört ja nicht, es gibt natürlich auch. Diese Diskussion, das ist dann diese Commons-Diskussion, die da auch immer wieder reinspielt, dass man sagt, was ist Commons, Gemeingüter, wobei das oft immaterielle Gemeingüter sind. Die Commons werden sozusagen kollektiv produziert, es gibt keinen Autor, keine Autorin, immer keine Quellen, nein, Internet, wer produziert das Internet? Das kann man nicht sagen, der Artikel. Allerdings gibt es sozusagen dann Versuche, diese Produktivität einzuhegen. Ja? Seinerzeit waren sozusagen diese Einhegungen in England als Vorlauf des Kapitalismus. Ne? Das ist, was das war, das war das Allmännliche, das Gemeingut, das allen gehört hat. Ja? Also die Wälder, die Felder und so. Also Wiesen, die wurden eingezäunt, privatisiert, das heißt vertrieben. Ja? Und jetzt gibt es sozusagen die These, dass sich das jetzt ja nicht auf der Ebene der Erdoberfläche, sondern auf der Ebene des Intellektuellen, des Wissens, der Information überholt. Und die Antwort sind die Piratenpartei. Ja? Das ist schon interessant, da gibt es ja eine schöne Reaktion drauf. Ja, weil die sich so über das auch, also über diesen freien Zugang ja, zu diesem politisch konstituieren. Ja? Also das ist ja nicht, also dann insofern zeigt das Phänomen dieser politischen Struktur, die da offensichtlich auch also eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat, dass das eine Spinnerei ist, ja, mit den Commons und eventuell. Aber das Problem ist da in den Diskussionen, ich bin immer so vorsichtig, das Gleichheit nach der Ordnung. Ich mache immer 50%, dann lege ich noch 50%. Ich hoffe, es hat jetzt zwei Worte in dem Fall. Ja. Mit Rot.
Ja. Also, ich wollte nur anmerken, weil wir das irgendwie ein bisschen in der Diskussion mit uns gefällt haben und ich glaube, dass es auch was mit Wissen ist, orientiert uns, also dass nicht über die Höhe des Grundeinkommens, sondern wir reden immer von das Grundeinkommen. Wir haben auch gesagt, dass das Grundeinkommen irgendwie antikapitalistisch ist und das im Herz liegt. Und ich glaube, wenn man das nicht diskutiert, wie hoch die Höhe des Grundeinkommens ist, dann kann man mehr für das eine auf das andere argumentieren, weil es wird ja auch zum Beispiel der Thomas Straub habe ich jetzt hier in Erinnerung, der war ja zumindest früher, also ziemlich neoliberal und der hat ja auch für das Grundeinkommen. Und auch wie der Kollege im Referat gesagt hat, egal wie hoch das Grundeinkommen ist, es gibt quasi immer ein bisschen was. Und das glaube ich irgendwie noch nicht. Also weil ich glaube, die Höhe ist entscheidend dafür, was es dann für Auswirkungen hat. Also wenn ich das ein bisschen zu niedrig ansetze, dann kann ich das super neoliberal argumentieren und sagen, hey, okay, damit habe ich irgendwie, wenn die vergrößerte Bürokratie kann ich abbauen, Sozialhilfe, Arbeitslose, schaffe ich alles ab, es wird dann ganz schlank und transparent. Und dann ist aber der Mensch genau trotzdem gezwungen zum Arbeiten. Also dann passiert genau das Gegenteil und nicht. Und wenn ich aber das Grundeinkommen ein bisschen höher ansetze und 1500 Euro, 2000 Euro, ich weiß nicht wie hoch, ansetze, dann wäre genau das, dann könnte ich genauso argumentieren, ja, okay, es ist an, also es befreit quasi von dieser kapitalistischen Erwerbsfolge. Also, ich wollte nur darauf hinweisen, dass man, wenn man von dem Grundeinkommen redet, muss man dazu sagen, wie hoch, weil sonst kann ich nicht. Also
ja, ich bin völlig. Ja. Das ist völlig, man kann nicht auch, weil man die Ingetonleiter hat ja bei ihm gearbeitet. Ja, also den der macht ganz gut, ich meine, der ist viel besser als der Ruf. Nein, also ich weiß nicht, das so zu funktionieren. Also natürlich ist die Höhe ein entscheidender Punkt und ein echtes Grundeinkommen muss natürlich existenzsichernd sein. Ja? Ich meine, da gibt es dann verschiedene Vorschläge. Ja? Bis 60% des Medianeinkommens. Ja? Also ihr kennt euch bei den Durchschnittsbegriffen schon aus, oder habe ich schon mal erklärt, ne? Ich kenne ich schon. Median, altmedisches Mittel, wisst ihr, oder? Also so, da gibt es dann so Formeln. Ja? Also ich halte ehrlich gesagt, also ich denke mal, wir sind heute in der Situation, wo verdammt sagen, es muss existenzsichernd sein. Wobei natürlich, ich habe jetzt einmal eine Diskussion, in Salzburg, hat mir eine Frau gesagt, ich weiß nicht, da habe ich mich jetzt hinreißen lassen, eine Zahl zu nennen, ich glaube 900 Euro. Da hat die gesagt, nein, ich kann unmöglich von den 900 Euro leben, ich soll schon so viel mit. Oder so, ja. Das muss man natürlich auch sagen, also existenzsichern für 95-91%, das wird immer noch einfach mehr brauchen. Also, also auch hier muss man irgendwie nicht absolut sondern mehr oder weniger denken. Aber an sich sollte es schon sein. Und im Grunde denke ich, es ist ein bisschen, was Existenz hier ist, wissen wir alles in unserem Alltag. Wir wissen, wie viel wir in Wien, wie viel Geld wir in Wien wollen, wie wir das kennenlernen können. Ja. Dass es mit 300 Euro nicht geht, wissen wir. Und dass es mit 900.000 Euro ganz gut gehen muss, wissen wir auch. Ja, das waren aber viele Worte. Du bist antworten, gut, ja. Und dann gibt es noch zwei Sätze. Eins, zwei, drei, vier.
Also ich glaube, das hat die zweite Dimension. Einerseits die logische Frage, wie ich das Grundeinkommen verstehe, auf welcher Schiene ich das einordne, hat mit der Höhe zu tun, aber andererseits auch aus rein volkswirtschaftlicher Perspektive, es gibt ja so Schätzungen von Apple zum Beispiel. Ich glaube, dass es sehr entscheidend ist, also was es dann für Auswirkungen hat, erstens auf die niedrigen Lohnhöhen, also wenn es so ein Grundeinkommen gibt, wie entwickeln sich dann die Löhne? Und auch, wie hat es also für eine Auswirkung, ob ich dann arbeiten gehe oder nicht und so, wie viel ich arbeiten gehe, wenn das sich das Arbeitsangebot, also ich glaube, dass da von der Finanzierungsseite der Volkswirtschaft einfach ganz viel damit zusammenhängt, wie hoch das, also ideologisch und finanzierungsmäßig, dass drum die Höhe so entscheidend ist, also für mich und drum wollte ich das nur betonen, das ist das ja nicht.
Ja, so, Examenfragen war meine Frage, aber Kollegen, die sich noch nie gemeldet haben, werden von mir vorgezogen, bitte schön.
Ja, also ich habe eine Frage, und zwar, wer sagt mir denn, dass es nicht einfach inflatorisch ansteigt quasi?
Das was ansteigt?
Dass es nicht einfach inflatorisch ansteigt, dass quasi das Grundeinkommen zwar bestehen bleibt, ja, aber die Preise sich erhöhen und dann kann man sagen, okay, man gleicht das aus mit der Steuer, aber auf der anderen Seite kann man es ja quasi die Preise so viel erhöhen, dass es sich schon wieder ausgeht. Und wer sagt mir nicht, dass dann das genau gleiche Spiel auf einer anderen Ebene stattfindet?
Das ist ein sehr guter Einwand und sehr interessanter Einwand. Es ist so, es gibt natürlich auch zur Inflation natürlich verschiedensten Auffassungen, wie sie entstehen oder entstehen können. Es ist jetzt das Buch Reading Capital Political, also das kapitalpolitische Lesen, erschienen, stellt man da ein Aufwendung ein. Das sehen wir halt. Er argumentiert in dem Buch, das hat in den 70er Jahren geschrieben, damit, dass er sagt, es hat ja eine nicht unbedeutende Inflation gegeben in den 70er Jahren. Ja, also durch den Mangel an Neoliberalismus sehr zurückgeschraubt worden, wo er sagt, okay, angesichts dieser Situation, Arbeitskräftemangel, starke faschistische Strukturen, Kapitallohnforderungen nachgeben und antwortet damit auf der Ebene der Inflation. Die Frage, die man einfach so, wo man einfach so antworten kann. Also das ist die Frage, inwieweit, also Preise sind ja nicht beliebig, haben ja gesessen, die zustande kommen. Ja? Das kann ja einfach jemand sagen, ich erhöhe meine Preise um
5%. Ja, das kann ja sein, ja. Dass das passiert aufgrund von dem Grundeinkommen.
Das würde aus einer marxistischen Ökonomie nicht sein, aber man kann natürlich eins sagen, dadurch, dass wir eine Währung haben und kein Warengeld mehr, sondern eine Währung, die eigentlich keine Rückdeckung mehr hat, kann man natürlich über die Währungsmenge Inflation erzeugen. Und die Frage ist tatsächlich, das ist eine erste Einwand, ob nicht, wenn es ein Grundeinkommen gibt, das unter anderem dadurch unterlaufen wird, wieder, dass die Inflationsspirale abreißt. Das ist der richtige Einwand, den wir nicht von Tisch wischen. Was ich aber nur meine, ist eigentlich sozusagen die Konklusion, also nur die, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass wenn ein Grundeinkommen einmal eingeführt ist, ist die Sache vorbei. Also wie wird eine Gesellschaft auf, wie wird mit der Gesellschaft auf Grundeinkommen reagieren? Ja? Ich meine, die Diskussion, was wäre, wenn, ist eine sehr lustige, also die wird immer geführt. Also meine Antwort ist eigentlich zweistufig. Erstens einmal, wir ehrlich sind, wir wissen es nicht genau. Also, wir können gesellschaftliche Prozesse nicht vorwegnehmen. Wir sind keine Hetze. Ja. Wir können Vermutungen haben, wenn ich die nicht hätte, wäre ich nicht fürs Grundeinkommen. Und auch diese Artikel, die aus dem jetzt, nein, es ist ein anderer Artikel, es ist ja in einem Band von der Inge, und wie heißt der zweite Ort, das war also von Inge Thonleitner, die jetzt sich diese Frage stellen. Das Einzige, was man sicher sagen kann, dass es gegenläufige Prozesse gibt. Ja? Gegenläufige Prozesse, erstens einmal, eine Prozesse sind sicher, weil die sofort den Arbeitsplatz verlassen, wenn sie es drunter kommen. Es wird aber Arbeitsplätze auch geschaffen werden, wenn wir kommen, in Bereichen, die es eigentlich ja eh jetzt schon gibt. Nicht? Also zum Beispiel, ich war letztens in Lehrveranstaltungen in meinem Verlag, im Wandelbaum, wer arbeitet dort, der Praktikanten, was geht, der zahlt nichts. Der Wandelbaumverlag hat ja alles gehabt. Also es könnten dann, wenn es ein Grundeinkommen gibt, auch sozusagen Arbeitsplätze geschaffen werden, die jetzt nicht so üppig bezahlt werden müssen, weil die Leute kein Grundeinkommen haben. Das sagen wir die Kritiker des Grundeinkommens, naja, 60 ist eine Lohnsubvention. Ja? Als ob die Leute es nicht heute schon gäbe, die umsonst arbeiten. Ja? Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Ja? Das sind Realprozesse, also die arbeiten eh schon alle umsonst. Ja? Nicht? Das fragt die Kranken dann, ja? Die Leute, das sind ja auch schon die, das sind Millionen. Ja? Für manche Länder sind es besonders, weil in Spanien ist es ja manchmal so. Das heißt also, es würde dann auch Leute geben, die sagen, okay, ich bin Übersetzerin, ich versuche mich selbstständig zu machen, was ja halt auch geschieht. Nur, da gibt es halt kein Netz. Ja? Also wenn die Konkurs baumeln, ja? So, was ist dann? Ja? Ein Grundeinkommen würde zum Beispiel so, also anders gesagt, ein Grundeinkommen würde zweifellos ökonomische wirtschaftliche Aktivitäten ermöglichen. Und die würden auch die Stabilisierung im Hoggerprojekt im Kopf, aber ich traue mich nicht, aus guten Gründen. Ich sage Ihnen meistens, das ist bloß immer nicht. Ja. Vorsicht, ja. So, und jetzt ist die Frage, welcher Prozess wird stärker sein? Das kann, vor allem ist das eine Frage, wie ist das, wie wird es eingeführt, schrittweise, ja. Gibt es Prozesse, die beim Beginn des Grundeinkommens stärker sein, und wenn es wie ist das eine Gesellschaft, die schon 30 oder 50 Jahre da Grundeinkommen hat? Das ist alles irrsinnig schwer vorauszusehen. Ja? Ich meine, es gibt dann zum Beispiel so, ich weiß nicht, solche Argumente, ich finde, die haben immer so, nicht so ganz gültig, aber es gibt zum Beispiel Leute, die forschen nach, was machen die mit Gewinner von Millionen. Nicht? Die gewinnen dann in der Lotterie, was für 1 Million Euro, oder was tun die? Tun die nichts mehr? Nein, die machen teilweise sehr viel. Also, was würde jetzt nicht tun, wenn du 10 Millionen Euro verdienst? Nichts mehr? Oder denkst du, er kann nicht schon mal das realisieren, was ich schon am Land machen würde? Also, das ist also, damit, ich sag mal, das ist also, damit wird gesagt, okay, Die Menschen wollen tätig sein, nicht?
Bitte schön. Zum Beispiel gibt es im Prinzip eine Brauerei, die jeden Freude macht, und das Essen kommt, hier kann sitzen, und der hat das gemacht, der hat das gewonnen und hat dann deswegen das aufgemacht und arbeitet sich dafür.
Ja, jetzt hat er 6 Stunden. So, das war das ganze Zeit lang zum Ende. Es hat aber noch nur 4, was mehr zu sehen. Ich habe jetzt nicht mehr zu sehen.
Darf ich?
Ja,
ich wollte nur sagen dazu, dass ich glaube, das ist das Einzige wirklich in Arbeitsmarkt, weil menschliche Natur wird es nicht verändern und eben Menschen wollen auch tätig sein. Aber das Problem könnte sein mit den Arbeiten, Arbeitsstellen, die sind wenig bezahlt und halt unangenehm arbeiten. Das könnte das sein, weil warum ich muss gehen, weiß ich nicht, durch Toiletten putzen und ich kriege 100 Euro weniger für nichts tun. Das wäre das Problem. Aber sonst, das würde nichts sein, das würde nur Bereiche machen.
Die Frage ist, ob man, wenn man nicht Toiletten putzt, ob man dann nichts tut.
Heiß begehrt, ja, es gibt nichts, was zum Beispiel, also es ist eine Sache, wo wir, wenn du es auf den ersten Blick sagst, keine Lust dazu machen, aber wie gesagt, wenn du diesen Freiheitsaspekt hast, dass du deine Existenz, wo wir bei den Kollegen sind und sagen, wir wissen eigentlich schon ungefähr, was die Existenz ausmacht, ungefähr, ich weiß, es ist schwierig, der eine kommt mit 9.000 Euro im Monat aus, wenn er eine Miete hat für 5.000, das ist richtig, aber normalerweise, haben sie selber gesagt, haben wir dafür ein ganz gutes Gefühl und alles darüber raus wäre wieder frei verhandelbar. Was die Arbeitgeber auch endlich mal dazu wieder bringen würde, sich dem Menschen und sagen, das, was er zu bieten hat, unter den Aspekten zu sehen, wie es in den 50er, 60er und 70er Jahren war, da standen die immer am Bahnhof und haben ihn abgeholt, damit er arbeiten geht. Und ich meine, das wäre schön, wenn wir zurück in diesen menschlichen Bereich kämen, wo mittlerweile völlig entmenschlich nur noch von Human Resources gesprochen wird und Manpower.
Das waren wir mit der Linie der SPÖ. Also der
SPÖ.